Liebe Geschwister, wir wollen unsere Betrachtung des Johannesevangeliums heute fortsetzen. Und wir stehen jetzt in Kapitel 1, ab Vers 35. Ich lese die Verse 35 bis Ende des Kapitels, Vers 51. Also Johannes, Evangelium, ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Und er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Und da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus war aber von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Soweit das Wort Gottes. Lass uns mal kurz beten um Erleuchtung. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir bekennen, dass wir schwerfällig sind, wenn es darum geht, auch dieses Wort zu verstehen und auch in die Tat umzusetzen. Aber wir bitten dich, Herr, öffne du doch unseren Verstand, unser Herz, dass wir diese Worte ernst nehmen, dass sie uns auch verändern und dass wir durch sie eine noch tiefere Gemeinschaft mit dir auch bekommen, Herr. Wir danken dir für diese Zeit, für dein Wort, dass du zu uns redest und uns auch verändern willst. Dass du nicht möchtest, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern du möchtest, dass wir zu neuen Menschen werden, die dich verherrlichen. Amen. Ja, liebe Geschwister, es wäre interessant, auch zu erfahren, wie jeder von euch auch zu Jesus Christus gefunden hat, wie er Jesus Christus begegnet ist und zum Glauben gefunden hat. Manche von uns sind vielleicht in christlichen Familien aufgewachsen und erinnern sich vielleicht nicht genau an den Tag, an dem sie Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. Andere sind ohne Gott aufgewachsen und hatten irgendwann auch ein entscheidendes Erlebnis, das sie zum Glauben geführt hat. Wiederum andere haben erst nach und nach langsam verstanden, wer Jesus war und haben eines Tages ihr Vertrauen in ihm gesetzt. Es gibt wahrscheinlich so viele Geschichten, wie es Menschen gibt. Wir haben trotzdem alle, die an Jesus glauben, etwas Gemeinsames. Wer Jesus als seinen Herrn und Erlöser kennt, weiß, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen Dingen über Jesus zu wissen und Jesus persönlich zu kennen. Es ist nicht, weil wir viele Dinge über Jesus wissen, dass sich unser Leben ändern will. Nur wenn du Christus persönlich kennenlernst, kannst das dich zu einem neuen Menschen machen. Und das ist das, was wir auch in dieser Geschichte jetzt mit den Jüngern, mit den ersten Jüngern auch erfahren. Ja, wir haben zu Beginn des Evangeliums von Johannes gelesen, dass Jesus das wahre Licht ist, das jeden Menschen erleuchtet, wenn er in die Welt kommt. Und dass er denen, die ihn angenommen haben, das Anrecht gegeben hat, Kinder Gottes zu werden. Der Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, gibt uns neben den anderen Evangelien einen zusätzlichen Einblick und zeigt, dass die Berufung der Jünger nicht auf einem Schlag erfolgt ist. Es ist nicht einfach so ganz schnell passiert, dass Jesus sie berufen hat und sie sind einfach nachgefolgt, sondern das war ein ziemlich langer Prozess in ihrem Leben, in dessen Verlauf diese Männer nach und nach begriffen haben, wer Jesus war und bereit waren, ihm auch nachzufolgen. Erst nachdem sie gereift waren, bestätigte Jesus seine Wahl und berief diese 12 endgültig. Was lernen wir in diesem Textabschnitt, den wir heute gelesen haben? Verschiedene Dinge, verschiedene Punkte. Der erste Punkt: um Jesus als Erlöser zu haben, brauchen wir zunächst die Vergebung unserer Sünden durch ihn. Das sind die Verse 35 und bis 37. Das Zeugnis des Johannes, Johannes des Täufer, der Jesus vorübergehen sieht und sieht, siehe das Lamm Gottes. In der letzten Predigt haben wir gesehen, dass Johannes der Täufer eine göttliche Offenbarung erhalten hat, die ihm sagte, dass derjenige, auf den der Heilige Geist auch herabkommen würde, der verheißene Messias sein würde. Und bei der Taufe Jesu rief Johannes der Täufer aus: siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und im Vers 35 lesen wir, dass Jesus am nächsten Tag wieder dort vorbeikam und dass Johannes, der Täufer, dieses Zeugnis erneut ablegte, dieses Mal vor zwei seiner Jünger, die das mitgekriegt haben. Der Name eines der beiden Jünger wird uns genannt. Es handelt sich um Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Johannes geht davon aus, dass wir wissen, wer Simon Petrus ist, einer der Jünger Jesu, den wir später entdeckten werden. Der Name des zweiten Jüngers wird uns nicht genannt, aber die Überlieferung ist sich einig, dass es sich um Johannes handelt, den Verfasser des Evangeliums, also Johannes, den Apostel. Ausleger haben drei Erklärungen für diese Metapher hier des Lammes Gottes, wenn Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes. Was heißt das? Was meint er? Vielleicht denken wir, ja, ja, ich verstehe das, aber das ist nicht so, Es ist selbstverständlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ganz am Anfang sind, dass die Menschen nicht die Erkenntnis hatten, die sie dann am Ende des öffentlichen Dienstes Jesu hatten. Also was hatte Johannes erkannt hier? Was meint er, wenn er sagt, siehe das Lamm Gottes? Es gibt verschiedene Erklärungen dazu. Die erste ist, dass es sich um ein Bild handelt, das der apokalyptischen jüdischen Literatur aus der Zeit der Makkabäer im 2. Jahrhundert vor Christus entnommen ist. Das ist natürlich ein Teil der Literatur, der heilsgeschichtlichen Literatur, den wir nicht gut kennen. Vielleicht habt ihr schon einige Apokryphen gelesen, also diese Kriege der Juden da im 2. Jahrhundert vor Christus. Die Geschichte von Judas Makkabäer und seine Brüder. Heute gibt es auch im Judentum auch ein Fest der Wiedereinweihung des Tempels nach der Entweihung des Tempels durch Antiochus. Diese jüdischen Krieger haben, es waren Widerstandskämpfer, die haben einfach den Feind besiegt und den Tempel gereinigt. Und aus dieser Zeit gibt es einige, also nach diesem Sieg gibt es viel Literatur. Das ist natürlich keine biblische Literatur, das ist eine Literatur, die apokryph ist, ja, die nicht inspiriert ist. Und dazu gehört ein Buch, das man das Testament des Josef nennt. Das ist natürlich nicht von Josef, Sohn von Jakob, geschrieben worden, sondern es ist jemand, der sich als Josef vorgestellt hat. Und da drin sagt er, er beschreibt ein Bild, wo er sieht, dass ein Lamm geboren wird und dass neben diesem Lamm auch ein Löwe steht und dass dieses Lamm angegriffen wird von vielen Feinden, aber dass er letztendlich über alle seine Feinde triumphiert. Vielleicht habt ihr schon mal im Internet dieses Bild von dem Lamm und von dem Löwen gesehen. Es kommt vielleicht daher. Also die Bibel spricht von einem Lamm, aber spricht auch von etwas anderes als einem Löwe. Wir finden nie in dem Alten Testament beide zusammen. Also das ist eine mögliche Erklärung, dass Johannes diese Geschichte kannte und sich darauf bezieht. Eine andere Erklärung, die mehr Sinn macht, ist, dass es ein Hinweis auf das Passahlamm. Das ist etwas Biblisches, was wir wissen. Das Passahlamm, das als Opfer für die Sünde des Volkes dargebracht wurde. Und Johannes würde hier sagen, dieser Jesus ist das wahre Passahlamm. Also das, was im Alten Testament durch diese Tieropfer und durch das Passafest auch passiert ist, das sind eigentlich Vorschattungen von etwas, was wirklich wahre Gültigkeit haben wir in den Augen Gottes. Und Jesus ist dieses Passahlamm. Alles hat auf ihn hingewiesen, alles hat auf ihn hingedeutet. Eine dritte Erklärung ist, dass Johannes auch dieses Lamm mit dem leidenden Knecht aus dem Buch des Propheten Jesaja im Kapitel 53 in Verbindung setzt. Und dort lesen wir, dass der Messias, der Knecht des Herrn, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde. Ich denke, die Frage ist nicht hier die Frage ist eher hier, warum Andreas und Johannes zu Jünger von Johannes dem Täufer geworden sind. Sie waren gläubige Juden und als solche warteten sie auf die Erfüllung der Verheißung an die Väter. Und der Aufruf zur Buße durch Johannes den Täufer sowie die Ankündigung des Kommen des Messias hatten sie zweifellos überzeugt hier. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie seine Jünger geworden waren. Und das diese Tatsache zeigt uns auch, dass die gläubigen Juden, die frommen Juden, wie diese beiden Männer, sich mehr um die Vergebung ihrer Sünden sorgten, als um die Befreiung des Landes von der römischen Besatzung. Es gab sicherlich einige Juden, viele Juden, die erwarteten, dass der Messias kommt und sie von den Römern befreit. Aber hier sehen wir zwei Menschen, die wirklich sich um ihr Heil sorgen. Um gerettet zu werden, musst du zuerst erkennen, dass du in den Augen Gottes ein Sünder bist. Und dass du dir den Weg ins Reich Gottes niemals durch deine guten Taten erarbeiten kannst. In anderen Worten, brauchst du einen Erlöser und Jesus, das Lamm Gottes, ist auch dieser Erlöser. Sein Tod am Kreuz ist der Höhepunkt des ganzen jüdischen Opfersystems. Das ist das, was wir hier verstehen sollen, wenn Jesus uns als das Lamm Gottes auch vorgestellt wird. Gott hat seinen Sohn gegeben, um Sünder zu retten, die sich nicht selbst retten können. Und so wie die Juden im Alten Testament im Glauben auf ihre Opfer blickten, um die Vergebung der Sünden zu erlangen, so müssen wir auch im Glauben auf Jesus blicken als das Lamm Gottes, das gestorben ist, um unsere Schuld zu tragen und auch zu tilgen. Also du beginnst dein Leben mit Jesus, indem du ihm als dem Lamm Gottes vertraust, das deine Sünden hinwegnimmt. Zweiter Punkt. Jesus kennen bedeutet, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das sehen wir in den Versen 38, 39. Wir sehen, die beiden Jünger hören, was Johannes sagt und folgen Jesu nach. Und Jesus sieht sie und spricht sie an. Was sucht ihr? Und sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt Lehrer, wo wohnst du? Und Jesus sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Es war aber die 10. Stunde. Sie blieben jeden Tag bei ihm. Sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Sie wollten ihn kennenlernen. Also nachdem die beiden diese erstaunlichen Worte des Johannes gehört haben, wollen sie mehr über Jesus erfahren. Das heißt nicht, der Text will uns nicht sagen, dass sie Johannes verlassen haben, alles aufgegeben haben, wir haben einen besseren gefunden, sondern sie wollten sich eine Meinung verschaffen über diesen Jesus. Wer ist dieser Jesus, von dem Johannes gesagt hat, er ist das Lamm Gottes, es scheint der Messias zu sein. Und als sie Jesus nachfolgen, merkt Jesus das und er stellt ihnen diese Frage, was sucht ihr? Was will Jesus sagen, wenn er sagt, was sucht ihr? Ich denke nicht, das ist eine neugierige Frage, ja, wer seid ihr, was wollt ihr? Sondern Jesus weiß sehr wohl, wer sie sind. Er ist der Sohn Gottes, er kennt die Herzen. Wenn er fragt, was sucht ihr, dann meint er, was sucht ihr wirklich? Was sucht ihr im Leben? Und das ist eine Frage, die sich auch bei uns stellt. Was suchen wir bei Jesus? Wir wollen Jesus nachfolgen, aber was wollen wir? Was erwarten wir von ihm? Erwarten wir ein besseres Leben, Glück in diesem Leben, sein Segen? Oder geht es um das ewige Leben? Haben wir verstanden, dass wir nicht ins Paradies kommen ohne Jesus, ohne sein Opfer, ohne Vergebung der Sünde. Ja, dass Andreas und Johannes, diese beiden Jüngern, Jesus als einen Rabbiner betrachten. Also wir sehen, sie nennen ihn Rabbi, das heißt Lehrer. Und ihn auch nach seinem Wohnort fragen, zeigt, dass sie sich mit seiner Lehre beschäftigen wollen. Sie wollen nicht einfach eine kurze Antwort, sondern sie wollen ihn kennenlernen, sie wollen mehr von ihm erfahren, sie wollen wissen, was er lehrt. Und Johannes, der Apostel hier, sagt uns, es war die 10. Stunde, das heißt 4 Uhr nachmittags. Und wir wissen aus der Literatur der damaligen Zeit, dass diese Tageszeit auch die Zeit war, wo die Juden nach ihrem Arbeitstag sich solche Dinge gewidmet haben. Das heißt, die einem Rabbi nachgefolgt sind, haben um 4 Uhr nachmittags, also nach diesem Arbeitstag, haben gesagt, okay, jetzt ist Zeit, um uns mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und das ist wahrscheinlich, was hier auch passiert ist. Sie sind zu Jesus gegangen, wir wissen nicht, wo Jesus gewohnt hat. Also wir wissen, dass es in Judäa war, weil Johannes dort am Jordan taufte. Aber die Sache ist, die haben Zeit, also diesen Abend zusammen verbracht und sicherlich viel von Jesus erfahren. Und Jesus hier, wenn er merkt, dass sie Interesse haben, sagt, kommt und seht, ja, macht eure Erfahrung mit mir, kommt und seht. Jesus lädt die beiden ein, ihn kennenzulernen und nicht nur seine Lehre zu hören. Es geht nicht nur um die Lehre, um was er sagt, sondern sie sollen ihn auch kennenlernen. Und es ist auch wichtig für uns, dass wir verstehen, dass unsere Beziehung zu Jesus sich nicht auf bloßes theologisches Wissen beschränken soll. Es geht, ich wiederhole es nochmal, nicht nur darum, dass wir Dinge über Jesus wissen, dass wir uns eine Theologie über Jesus bilden, sondern es geht auch darum, es geht um viel mehr, es geht darum, dass wir ihn kennenlernen, dass wir durch unseren Glauben an ihm auch das Leben entdecken, dass wir eine innige Gemeinschaft mit ihm auch haben, dass wir täglich mit ihm wandeln und dass wir auch, das lesen wir auch in den Briefen, dass wir in ihm verwurzelt sind. Das ist das, Jesus, also mit Jesus zu leben. Das nächste, was wir sehen in den Versen 40 und 42, ist, dass Jesus uns in der Gemeinschaft mit ihm uns so verändern, wie er uns haben will. Jesus möchte uns verändern. Er möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir das werden, was er sich wünscht, was er mit uns auch anfangen will. Und wir sehen hier, dass diese beiden Jünger nach der Begegnung mit Jesus so überzeugt waren, dass sie unbedingt anderen von ihrer Entdeckung erzählen wollten. Und dass wir auch selbst anderen von Jesus erzählen wollen, zeigt, wie wichtig er für uns ist. Wenn Jesus wichtig für dich ist, dann willst du trotz deiner Ängste, trotz deiner Befürchtungen auch irgendwie die Möglichkeit haben, auch dich über ihn mit anderen zu unterhalten und auch zu sagen, was du an ihm gefunden hast, warum du ihm nachfolgst. Und das sehen wir hier bei Andreas. Andreas geht zu seinem Bruder Simon und er lädt ihn ein, Jesus kennenzulernen. Es scheint so, als dass diese beiden Männer zu dieser Zeit aus irgendeinem Grund sich in Judäa aufhielten. Vielleicht war das anlässlich eines religiösen Festes, weil wir wissen, sie lebten und arbeiteten auch in Galiläa, im Norden des Landes. Hier sind sie beide dort in Judäa. Und Petrus war auch da. Warum er nicht direkt mit seinem Bruder war, wissen wir nicht. Aber Andreas geht zu ihm und sagt, wir haben den Messias gefunden. Und Petrus begegnet auch Jesus. Und als er ihm begegnet, sagt Jesus zu ihm, du bist Simon und von nun an sollst du Kephas heißen. Das heißt auf Aramäisch Stein. Soll Stein heißen. Und Petros auf Griechisch ist das gleiche Wort für Stein. warum gibt Jesus dem Simon diesen Namen? Um das zu verstehen, muss man auch lesen, was Jesus über diesen Namen im Evangelium von Matthäus, Kapitel 16, Vers 18, erklärt. Dort sagt er zu Petrus, nachdem dieser Petrus auch bekannt hat, dass Jesus der Messias ist, ein Bekenntnis abgelegt hat, sagt Jesus zu ihm, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinden bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Diese Aussage des Herrn Jesus wird nach Glaubensausrichtung, nach Glaubensdenomination unterschiedlich verstanden. Wir wissen zum Beispiel, dass die katholische Kirche sagt, dass Petrus jetzt eine wichtige Rolle in dem Bau der Gemeinde gegeben ist. Er ist wirklich die Grundlage der Gemeinde. Aber es ist auch interessant, dass Jesus sagt, nicht auf diesem Stein, auf diesem Petrus, sondern auf dieser Petra. Das ist was anderes. Er spricht von einem anderen Stein. Er benutzt ein anderes Wort als das, was er mit Simon benutzt. Und wahrscheinlich will er auch sagen, dass er selbst dieser Stein ist, dieser erwählte Stein ist und dass er das Fundament des Glaubens ist und dass diejenigen, die wie Petrus seinen Namen bekennen, zu lebendigen Steinen in diesem geistlichen Tempel Gottes werden können. Und das zeigt uns auch hier ganz deutlich, was Jesus auch mit uns verfolgt, die Absicht, die er mit uns hat. Er möchte uns zu einem lebendigen Stein in diesem geistlichen Tempel, den er bauen will. Also wenn wir zu Jesus kommen, können wir nicht mehr dieselben bleiben. Wir werden zu dem, was Jesus aus uns machen möchte, ihm ähnlich. Nächster Punkt, Vers 43 bis 45. Jesus verlässt Judäa und er reist auch nach Galiläa und da findet er Philippus. Das ist auch ein weiterer Jünger. Philippus, wird uns gesagt, kommt aus Bethsaida und diese Stadt ist die Heimatstadt von Andreas und Petrus. Bethsaida war eine kleine Stadt jenseits des Jordans, östlich war der Stadt Kapernaum am Norden des See Genezareth. Nicht sehr weit entfernt von Kapernaum, aber schon östlicher davon. Wir wissen auch, dass Petrus später in Kapernaum gewohnt hat und dort gearbeitet hat. Er hat als Fischer gearbeitet mit seinem Bruder und mit auch Johannes und Jakobus, die auch seine Mitarbeiter waren. Und möglicherweise war diese Stadt der Wohnort seiner Schwiegerfamilie. Seine Frau wohnte dort. Es ist auch die Rede von der Schwiegermutter von Petrus. Also Philippus, dieser Mann, ist so begeistert von Jesus, dass auch er seinen Freund Nathanael einlädt, Jesus kennenzulernen. Und Johannes ist der einzige Evangelist, der auch diesen Nathanael erwähnt hier. Hier und auch in Kapitel 21. In Kapitel 21 wird uns über Nathanael gesagt, dass er aus der Stadt Kana kam. Das ist auch, wo Jesus auch bei der Hochzeit war. Ihr kennt diese Stadt. Das werden wir mal sehen in Kapitel 2. Der Tradition zufolge handelt es sich dabei hier um den hebräischen Namen des Jüngers Bartholomäus. Also Bartholomäus wird als einer der Zwölf genannt und von Nathanael hören wir nichts mehr. Also wir fragen uns, war er ein Jünger, einer der Zwölf? Und sind sich auch viele Menschen einig, dass Bartholomäus dieser Nathanael war. Bartholomäus ist wahrscheinlich kein Name. Es klingt so wie ein Name, aber es ist kein Name. Das ist eigentlich die griechische Form von Bartholmai. Bar bedeutet auf Aramäisch Sohn, Sohn des Ptolemais. Also dieser Mensch hieß Nathanael Bartholmai, Bartholmai, Sohn des Ptolemais. Wir lesen, dass Philippus Jesus als den anerkennt, von dem Mose im Gesetz gesprochen hat. Er geht, das ist ein Vers 45, er findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, der Sohn Josef von Nazareth. Spielt wahrscheinlich auf die Prophezeiung von 5. Buch Mose, Kapitel 18 an, wo Mose verkündet, dass Gott später zukünftig einen Propheten wie ihm auch senden wird. Und Gott sagt auch dort im 5. Buch Mose, Kapitel 18, über diesen zukünftigen Propheten: Ich will meine Worte in seinen Mund legen, er soll alles zu ihnen reden, also zu meinem Volk, zu den Israeliten, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, will ich zur Rechenschaft ziehen. Und das ist übrigens auch eine Stelle, die Petrus später in seiner Predigt nach der Heilung des Gelähmten, das lesen wir in der Apostelgeschichte, zitiert, wo er auch deutlich machen möchte, seinen Zuhörern, dass an Jesus zu glauben, das bedeutet auch, seinen Worten zu gehorchen. Und Jesus wird auch in Johannes 14, Vers 21 sagen: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Also mit Jesus Gemeinschaft zu haben, bedeutet auch seine Worte ernst nehmen, seine Worte befolgen. Wir können nicht sagen, wir kennen Jesus, wenn wir nicht bereit sind, auch ihm zu gehorchen und tun, was er sagt. Vers 46, Nathanael sprach zu ihm, nachdem Philippus ihm erklärt hat, dass sie, also er und sie, auch die anderen, auch Jesus gefunden haben. Und er sagt, das ist der Sohn von Josef, von Nazareth. Nathanael antwortet: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus spricht zu ihm: Komm und sieht. Nathanael, sehen wir hier, hat Zweifel an der Identität Jesu als Messias. Gerade als er erfährt, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kommt. Und das zeigt einerseits, dass er sich gut in der Heiligen Schrift auskennt, denn die Stadt Nazareth wird nirgendwo erwähnt in der Schrift. Also von dem Messias wird gesagt, dass er aus Bethlehem kommen soll. Und da fragt er sich, also Nazareth, das ist eine Stadt ohne Bedeutung, es kann nicht sein. Darüber hinaus kannte Nathanael wahrscheinlich sehr gut diese Stadt Nazareth, die eine Nachbarstadt von seinem Geburtsort war. Also wir lernen in Johannes Kapitel 21, dass er aus der Stadt Kana kam. Und Kana war eine Nachbarstadt von Nazareth. Und wahrscheinlich war der Ruf dieser Menschen in Nazareth nicht so gut. Und das ist also das, was auch hier Nathanael dazu führt zu sagen, ja, also wenn ich die Menschen aus Nazareth kenne und der Name dieser Stadt steht nicht einmal in der Schrift, es kann natürlich nicht sein, dass der Messias dieser Stadt kommen kann. Aber Philippus will mit ihm nicht argumentieren. Er sagt, ja, da komm und mach dich selbst auch ein Bild von ihm. Und ich denke, das ist auch in unserem Zeugnis wichtig. Es ist manchmal notwendig, dass wir, wenn wir über Jesus mit Menschen, mit Ungläubigen sprechen, dass wir argumentieren, dass wir gute Argumente auch bringen, dass wir unsere Bibel kennen, dass wir belegen können, beweisen können, warum wir an Jesus glauben, warum wir denken, dass Jesus Sohn Gottes ist, dass er der Retter ist. Aber manchmal, wenn die Menschen Argumente haben, bringt es nicht sehr viel, weiter zu argumentieren. Und hier sehen wir auch, dass Philippus das verstanden hat. Was er sagt, ist, okay, wir können lang argumentieren, aber vielleicht kannst du dir ein Bild von ihm machen. Und es ist auch wichtig, dass wir die Menschen dazu einladen, sich selbst auch ein Bild von Jesus zu machen, sich selbst nach Jesus zu suchen. Und es ist erstaunlich, wenn ich an gewisse Menschen denke, dass sie erst nach einem Gespräch wirklich begonnen haben, nach Jesus zu suchen. Und sie haben sich auf der Suche gemacht. Sie haben dann vielleicht im ersten Augenblick sehr abweisend reagiert, aber sie haben sich doch Gedanken gemacht und sie haben letztendlich zu Jesus gefunden. Jesus sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer wirklich motiviert ist, um die Wahrheit zu kennen, wird mich finden. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sieht, ruft er aus, das hier ist ein Israelit, ein wahrer Israelit, ein Mann, der ohne Falsch ist. Wenn Jesus sagt, will er nicht sagen, dass Nathanael ein Mensch ohne Sünde war, das ist nicht, was er meint, sondern dass er jemand ist, der aufrichtig ist und der aufrichtig nach der Wahrheit sucht. Vielleicht steckt da auch ein Wortspiel drin. Jesus spielt wohl auf Jakob an, dessen Name der Betrüger bedeutete. Tja, wenn er sagt, hier ist ein Israelit, also er sagt nicht ein Jude, sondern ein Israelit, ein Sohn Israels, in dem kein Falsch ist. Und Jakob war ein Betrüger, das war jemand mit Falsch. Und sein Name wurde in Israel geändert, später, als er vor Gott kapitulierte, nachdem er mit ihm gerungen hat. Ihr kennt auch diese Geschichte, wo Jakob auf dem Weg in sein versprochenes Land zurück auch mit Gott ringt und diesen neuen Namen bekommt. Und diese Aufrichtigkeit hier des Nathanaels zeigt sich in seiner Reaktion. Er empfindet auch das, was Jesus sagt, als eine Art Schmeichelei. Und deshalb sagt er auch, ja, du sagst etwas über mich, aber woher kennst du mich? Wie kannst du das sagen? Du kennst mich nicht. Und dass Jesus kein Schmeichler ist, sondern jemand, der die Herzen erforscht und weiß auch, was in diesen Herzen wirklich ist, das zeigt sich in seiner Antwort in Vers 48. Jesus antwortet und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Ausleger haben alle möglichen Vermutungen über die Bedeutung dieses Feigenbaums angestellt, insbesondere die, dass es sich um den Ort handelte, wo die frommen Juden die Tora studiert haben. Also stellt euch vor, also die frommen Juden haben sich irgendwo einen Feigenbaum, ein Bild von Israel, ja, ausgesucht und dort haben sie die Tora studiert. Ich denke, es kommt hier nicht darauf an, diese Frage zu klären, was ist die Bedeutung von diesem Feigenbaum. Wichtig ist vielmehr hier, dass Nathanael erkennt, dass Jesus auf übernatürliche Weise von geheimen Dingen kennt. Offensichtlich war sich Nathanael bewusst, dass er, als er dort unter diesem feigen Baum war, niemand ihn sehen konnte. Und Jesus sagt, ich habe dich gesehen. Und nicht nur das, sondern Jesus scheint auch zu wissen, dass als Nathanael dort war, dass er auch in irgendeiner Weise mit Gott gerungen hat. Sven hat vorher gesagt, vielleicht hat er ein Gelübde abgegeben, wir wissen nicht, was er, aber auf jeden Fall hat er sich sicherlich mit Gott beschäftigt und hat vielleicht Gott gewisse Fragen gestellt, hat ihm vielleicht ein Gebet adressiert: Offenbare du dich, zeige mir, wonach ich suche. Und hier erkennt er da die Antwort Gottes, wenn Jesus es sagt: Ich habe dich doch gesehen. Weil das erklärt auch seine Reaktion hier. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, das heißt Lehrer, Meister. Aber er sagt noch mehr: Du bist der Sohn Gottes und du bist der König von Israel. Also nicht nur du bist der Messias, sondern der König von Israel, du bist auch der Sohn Gottes. Woher weiß er das? Und viele liberalen Theologen haben auch Zweifel an der Echtheit der Worte Jesu in diesem Johannesevangelium. Sagen, das ist wahrscheinlich ein Evangelium, was sehr, sehr, sehr spät geschrieben worden ist, wo die Kirche schon bestanden hat und wo man wirklich belegen wollte, dass Jesus der Sohn Gottes war. Und deshalb sagen, weil es ist unmöglich, sie halten es für unmöglich, dass die Jünger Jesu zu diesem frühen Zeitpunkt von Jesu wirken, solche Aussagen hätten machen können. Die anderen Evangelien zeigen, dass sie lange gebraucht haben, um zu begreifen, dass Jesus der Messias war. Sie haben das nach und nach erkannt. Und erst nachdem sie viele Wunder erlebt haben, konnten sie sagen: Oh, dieser Mensch ist ein besonderer Mensch. Und hier sehen wir Nathanael bekennen: Du bist der Sohn Gottes. Also es kann nicht sein. Ich denke, das ist auch falsch. Für mich ist es ja kein gültiges Argument, was diese liberalen Theologen sagen. Ich denke, die Schwierigkeit liegt nicht darin, dass sie solche Dinge hätten sagen können, sondern vielmehr darin, dass sie noch nicht in der Lage waren, deren tiefe Bedeutung zu erfassen. Was hier Nathanael sagt, es ist okay, es ist, also dieses Wissen von Jesus ist übernatürlich. Und er aus Begeisterung sagt er: Du bist der Sohn Gottes. Aber wahrscheinlich weiß er noch nicht, was er damit meint. Er weiß noch nicht, was es heißt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Oder dass er der Messias ist. Und wir sehen das auch bei den anderen Jüngern. Also wir sehen ja zum Beispiel Petrus, der auch sagt: Du bist der Christus. Ja, du bist der Christus. Du bist auch der Sohn Gottes. Aber ein paar Minuten später sehen wir, dass er nicht versteht, worin der Dienst Jesus besteht. Jesus sagt: Ich muss nach Jerusalem gehen und ich muss vor die Menschen sterben. Und Petrus sagt: Nein, nein, bloß nicht. Das soll dir nicht geschehen. Er hat immer noch nicht verstanden. Also das heißt, die Jünger haben lange gebraucht, um wirklich zu verstehen, was das bedeutet, dass Jesus der Messias ist, dass er der Sohn Gottes. Was hat es für Konsequenzen, wenn ich das bekenne und wenn ich das sage? Und da müssen wir uns auch fragen. Manchmal dann bekennen wir gewisse Dinge und sagen: Ja, ich glaube das, aber glauben wir das wirklich? Ist es uns klar, was es bedeutet, was wir über Jesus bekennen, was wir über ihn sagen? Und die Reaktion Jesu im Vers 50 zeigt deutlich, dass er zu diesem Zeitpunkt weiß, dass Nathanael noch nicht genug Erfahrung gemacht hat, um zu verstehen, wer Jesus wirklich ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Mein lieber Nathanael, du wirst noch größere Dinge sehen. Und um diese wunderbaren Erlebnisse zusammenzufassen, spielt Jesus dann auf die Vision von Jakobs Leiter in 1. Mose Kapitel 28 an. Wenn er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Jesus scheint hier zu sagen, dass er selbst die Leiter ist, die Himmel und Erde verbindet. Und in Jakobs Gesicht sagt Gott zu ihm: Dieses Land werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und wir müssen hier verstehen, wenn Jesus das sagt, dass er die Erfüllung dieser Weissagung ist. Durch ihn erhalten wir das Erbe des neuen Himmels und der neuen Erde. Das ist etwas, was die Jünger noch nicht in der Lage sind zu verstehen, aber was auch wirklich auf seine endgültige Mission auch hindeutet. Er ist derjenige, der eigentlich die Prophezeiungen erfüllt, Prophezeiungen über das ewige Leben, über das ewige Leben bei Gott. Also in diesem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, erfahren wir, wie Menschen Jesus begegnet sind und seine Jünger wurden. Man kann das aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten, diese erste Begegnung mit Jesus. Einerseits waren sie es, die Jesus folgen wollten. Was sie verstanden haben, weckte in ihnen den Wunsch, bei Jesus zu bleiben und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Sie haben ihn gesucht und sie haben ihn gefunden. Ihre Fragen haben Antworten bekommen. Das ist der eine Blickwinkel. Aber andererseits zeigt uns auch der Apostel Johannes, dass Jesus schon im Voraus wusste, wer ihm folgen würde. Und dass er es war, der sie rief, ohne dass sie sich diesem Ruf widersetzt haben. Nicht nur das, sondern Jesus wusste auch, was er mit diesen Männern vorhatte und hatte schon einen Plan mit ihnen. Und das offenbart uns wirklich noch mehr, dass Jesus Gott ist, dass er wirklich eine Erkenntnis hat, die nur Gott hat. Und so verstehen wir besser, was wir im Vers 13 gelesen haben, was dort gemeint ist, wo es heißt, dass diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, die ihn, das ist das Wort Gottes, angenommen haben, nicht durch eine natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen zu Kinder Gottes geworden sind, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gegeben hat. Amen.